Wir haben dabei auf die eigenen Konflikte geschaut und das war nicht immer leicht. Da tauchen so viele Gefühle auf, Verletzungen, Enttäuschung, Ärger und Wut vielleicht auch. Manchmal hilft es, das Thema mit etwas Abstand zu betrachten. Konflikte, Streitigkeiten, die gehören zum Menschsein dazu. Überall und immer wieder streiten sich Menschen, laut oder leise. Das beginnt eigentlich schon ganz früh. Die kleinen Kinder, Geschwisterkinder, sie streiten sich ums Spielzeug oder um die Schokolade. Und dann geht es weiter, wenn sie größer werden, die Teenager, die streiten mit ihren Eltern darüber, wie lange sie ausgehen dürfen, wann sie zu Hause sein müssen. Und später die Ehepaare, tja, die streiten auch. Die streiten vielleicht darüber, wer was im Haushalt tun sollte. Sie streiten sich vielleicht darüber, wohin sie den nächsten Urlaub machen wollen. Oder. Und geht man weiter, die politischen Parteien, die streiten auch. Die streiten richtig, mächtig, um die richtige Politik. Nur in der Gemeinde, da ist alles anders. Nein, stimmt nicht. Auch in der Gemeinde wird gestritten. Das haben wir deutlich gemerkt in der Beschäftigung mit dem Thema an diesem Wochenende. Und es gibt so viele Dinge, über die man streiten kann, über die Frömmigkeit, über die richtige Gestaltung des christlichen Lebens, über die Gestaltung der Gottesdienste. Manche streiten sogar über Wahlordnungen und so weiter. Nun ist Streit an sich nicht unbedingt etwas Schlechtes. Er bewahrt uns vor Stagnation, vor Unbeweglichkeit, vor Langeweile vielleicht auch. Er hilft, verschiedene Seiten, verschiedene Aspekte zu betrachten. Aber es wird dann problematisch, wenn der Streit nicht gelöst werden kann. Wenn er nicht in einer Weise gelöst werden kann, die am Ende für beide Seiten, für beide Streitparteien einen Gewinn hervorbringt. Denn dann gibt es Sieger und Verlierer. Oder es gibt Dauerstreit. Was davon übrig bleibt, sind dann Verletzungen, das ist Verbitterung und das ist Unversöhnlichkeit. Viele Menschen leben verbittert und unversöhnt. Und das oft über Jahre, manchmal über Jahrzehnte hinweg, manchmal bis an ihr Lebensende. Unversöhnt mit den eigenen Eltern oder mit den eigenen Geschwistern oder mit den eigenen Kindern, unversöhnt mit den Nachbarn oder unversöhnt mit den Geschwistern in der Gemeinde. Manchmal sind die Menschen schon tot, die einen verletzt haben und denen man vielleicht nie vergeben konnte. Unversöhnlichkeit ist so etwas wie eine Wunde, auf der mit der Zeit Schorf gewachsen ist. Aber ihr wisst, wie das ist mit solchen verschorften Wunden. Wenn man dran stößt, dann tun sie wieder weh, und zwar richtig. Die Bibel ist ein Buch voller menschlicher Geschichten. Es kommt alles vor in der Bibel, das ist das Schöne daran. Und es kommen auch Konflikte vor, auch reichlich. Eine Geschichte, die von Streit und Hass und anfangs auch Unversöhnlichkeit erzählt, das ist die Geschichte von den Brüdern Jakob und Esau. Was war da eigentlich passiert? Da sind zwei Brüder, wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Der eine, mit dem Namen Esau, ein Raubein, ein Jäger, ein starker Mann, Papas ganzer Stolz. Er war der Erstgeborene, der rechtmäßige Erbe auch. Er hatte den Anspruch auf Vaters Segen. Auf der anderen Seite war da Jakob, eher ein Weichling. Er half der Mutter in der Küche und war deshalb Mamas Liebling. Aber dieser Jakob war zugleich auch ein gewiefter Bursche. Eines Tages kam sein Bruder Esau hungrig und müde von der Arbeit zurück, nicht fähig, noch einen klaren Gedanken zu fassen. Mancher von uns kennt solche Situationen. Da bot ihm Jakob einen Linseneintopf an und sagte: Lieber Bruder, ich gebe dir die Suppe und du gibst mir dafür dein Erstgeburtsrecht. Esau, hungrig und dumm genug in dieser Situation, nahm an. Später dann, als der Vater Isaak alt und fast blind geworden war und es darum ging, vor dem Tod noch den väterlichen Erbsegen zuzusprechen, der allein Esau zugestanden hätte, da täuschte Jakob seinen Vater mit Hilfe seiner Mutter und luchste ihm den Segen ab. Und Esau hatte das Nachsehen. Ich denke, die meisten von euch kennen diese Geschichte gut. Heftige Streitereien in Familien entstehen oft dann, wenn es ums Erbe geht. Geschwister, die vorher noch einigermaßen miteinander klargekommen sind, fangen auf einmal an, ihren eigenen Vorteil zu suchen. Nicht mehr mit offenen Karten zu spielen, einander zu hintergehen. Es entstehen Spannungen, gegenseitige Vorwürfe, manchmal Zerwürfnisse und Unversöhnlichkeit. Und in manchen Familien, und das auch in Gemeinden, wird über Jahre nicht mehr miteinander gesprochen. Zurück zur Geschichte. Esau war sauer. Richtig sauer. Kein Wunder, sein Bruder hatte ihn hinterlistig betrogen. Sein Bruder hatte ihn um alles gebracht, was ihm eigentlich rechtmäßig zustand. Schlimmer kann man sich unter Brüdern nicht verhalten. Esau war so wütend auf seinen Bruder, dass er ihn sogar töten wollte. Wir sehen, Konflikte eskalieren. Ein Betrug, keine Klärung. Wut und Hass steigern sich. Am Ende Mord und Totschlag. Manchmal nicht tatsächlich, aber dann zumindest mit Worten, mit Gedanken oder mit Blicken. Und Jakob, der ergreift erst einmal die Flucht. Er flieht in ein anderes Land, weit weg von seinem Bruder und seiner ganzen Herkunftsfamilie. Flucht ist vielleicht kurzfristig eine Lösung, letztlich aber kein Ausweg. Manchmal aber ist es nach einem harten Streit besser, sich für eine Zeit lang aus dem Weg zu gehen, solange bis der Ärger verraucht ist und man vielleicht wieder neu und gelassener einander begegnen kann. Nach schweren Verwundungen braucht es Zeit, bis man einander wieder offen begegnen kann. Und je tiefer die Verletzung ist, umso mehr Zeit braucht es. In der biblischen Geschichte von Jakob und Esau dauert es 20 Jahre, 20 Jahre, bis sich die Brüder wieder begegnen. Und dann passiert etwas, was in dem Bibeltext steht, den ich euch jetzt vorlesen möchte. Ich lese aus Genesis 33 die Verse 1 bis 11. Jakob hob seine Augen auf und sah seinen Bruder Esau kommen mit 400 Mann. Und Jakob verteilte seine Kinder auf Lea und Rahel und auf die beiden Mägde und stellte die Mägde mit ihren Kindern vorne an und Lea mit ihren Kindern dahinter und Rahel mit Josef zuletzt. Und er, Jakob, ging vor ihnen her und neigte sich 7-mal zur Erde, bis er zu seinem Bruder kam. Esau aber lief ihm entgegen und herzte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn und sie weinten. Und Esau hob seine Augen auf und sah die Frauen mit den Kindern und sprach: Wer sind diese da bei dir? Jakob antwortete: Es sind die Kinder, die Gott deinem Knecht beschert hat. Und die Mägde traten herzu mit ihren Kindern und neigten sich vor ihm. Lea trat auch herzu mit ihren Kindern und sie neigten sich vor ihm. Danach traten Josef und Rahel herzu und sie neigten sich auch vor ihm. Und Esau sprach: Was willst du mit dem ganzen Lager, auf das ich gestoßen bin? Er antwortete: Dass ich Gnade fände vor dir, meinem Herrn. Und Esau sprach: Ich habe genug, mein Bruder, behalte, was du hast. Jakob antwortete: Ach nein, habe ich Gnade gefunden vor dir, so nimm mein Geschenk von meiner Hand, denn ich sah dein Gesicht, als sähe ich Gottes Angesicht, und du hast mich freundlich angesehen. Nimm doch meine Segensgabe an, die ich dir gebracht habe, denn Gott hat sie mir beschert und ich habe von allem genug. So nötigte er ihn, dass er sie nahm. Eine wunderbare Versöhnungsgeschichte zwischen Brüdern nach so langer Zeit. Aber Versöhnung ist nicht leicht. Das, was hier am Ende so schön und so erfreulich aussieht, das war ein langer, schwerer Gang für beide. Kurz vor der Begegnung mit seinem Bruder hatte Jakob eine Begegnung mit Gott. Es war eine Begegnung der ganz besonderen Art. Auch die wird manchem von euch vertraut sein. Im Traum musste Jakob mit einem Mann kämpfen. Der Kampf dauerte bis zum Morgengrauen und keiner der beiden Männer war in der Lage zu gewinnen. Am frühen Morgen wollte der fremde Mann gehen, aber Jakob hielt ihn fest und sagte: Ich lasse dich erst gehen, wenn du mich gesegnet hast. Der fremde Mann Gottes segnete ihn und gab ihm einen neuen Namen. Er sagte: Von nun an sollst du nicht mehr Jakob, der Name bedeutet der Hinterlistige. Von nun an sollst du nicht mehr Jakob, der Hinterlistige, heißen. Von nun an ist dein Name Israel und das heißt Gotteskämpfer. Der Segen, den sich Jakob damals erschlichen hatte, den hatte er sich nun erkämpft. Aber, so berichtet die Bibel, Jakob war auch gezeichnet von diesem Kampf. Eine Sehne in seinem Hüftgelenk war überdehnt und Jakob hinkte nach dieser Nacht. Ich bin überzeugt, dass die Begegnung mit Gott für Jakob eine wichtige Vorbereitung auf die Versöhnung mit seinem Bruder war. Und ich finde, das ist ein sehr hilfreicher Gedanke auch für uns. Versöhnung zwischen Geschwistern beginnt vor Gott. Der erste Kampf findet in unserem Inneren statt. Diese ganzen Fragen, die dann hochkommen beim Thema Vergebung und Versöhnung: Kann ich mich versöhnen mit dem anderen? Will ich mich überhaupt versöhnen mit dem anderen? Das tut doch immer noch so weh, was der andere mir da angetan hat, was er mir da an den Kopf geschmissen hat. Vielleicht habe ich auch Angst vor dem anderen, so wie Jakob. Wird er es wirklich gut mit mir meinen? Wird er es akzeptieren, wenn ich mich entschuldige? Es gibt so viele menschlich verständliche Gründe, die gegen Versöhnung sprechen. Das ist manchmal wie ein Kampf, so wie ein Kampf mit Gott, ein Ringen mit Gott um unsere eigenen Grenzen. Aber wenn wir ihn gehen, dann gehen wir am Ende verändert heraus, so wie Jakob. Im ersten Johannesbrief heißt es, wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber er hasst seinen Bruder, dann ist er ein Lügner. Denn wie kann man Gott lieben, den man nicht sieht, und den Bruder, den man sieht, nicht lieben? Wir haben das Gebot von Gott, wer Gott liebt, der soll auch den Bruder lieben. Aber wie kann das gehen? Wie funktioniert das, wenn es zuvor zu einem so heftigen Streit unter Brüdern gekommen ist, wenn so tiefe Verletzungen entstanden sind? Ich finde, dass die Geschichte von Jakob und Esau eine beispielhafte Geschichte ist, auch für uns, wie Schritte der Versöhnung praktisch aussehen können. Und ich möchte jetzt so ein paar kleine Schritte nennen. Der erste Schritt, der hier genannt wird, um den es geht, heißt Ängste überwinden. Ängste überwinden. Jakob hatte Angst vor Esau. Natürlich hatte er Angst. Er war derjenige, der schuldig geworden war. Er war derjenige, der etwas gut zu machen hatte. Aber, auch das stimmt, auch Esau war nicht unschuldig gewesen. Erstens hatte er sein Erstgeburtsrecht aus eigener Dummheit weggegeben. Und zweitens hatte er über Jahre den Hass gegen seinen Bruder in seinem Herzen immer mehr geschürt und immer mehr wachsen lassen. Sogar so weit, dass er bereit war, seinen Bruder umzubringen. Das wäre dann die vergleichsweise noch größere Schuld gewesen. Wir kennen hier die Spirale der Eskalation. Einer macht einen Fehler, er wird schuldig. Aber die Folge ist, dass der Geschädigte sich nun selber schuldig macht, indem er auf Schuld mit anderer Schuld reagiert. Auf ein schlechtes Wort folgen zwei schlechte Wörter, auf ein ungeschicktes Verhalten folgt das Lächerlichmachen des anderen vor anderen, auf eine Enttäuschung folgt der Liebesentzug und auf Betrug folgt vielleicht der Mord. Jakob hat Angst vor Esau. Er hat berechtigte Angst vor Esau. Er weiß nicht, wie sein Bruder nach all den Jahren zu ihm steht. Und die äußeren Zeichen sind denkbar schlecht. Hier heißt es im Bibeltext, das, was Jakob sieht als erstes, ist ein Heer mit 400 Mann. So kommt Esau auf ihn zu. Esau ist also allem Anschein nach hochgerüstet. Das ist eine beängstigende Situation, eine Situation, in der man lieber weglaufen möchte. Aber Jakob läuft nicht weg. Er ist weggelaufen, ja damals, aber jetzt läuft er nicht mehr weg. Er ist sozusagen innerlich gestärkt durch das Wissen, dass Gott mit ihm geht, dass er Gottes Segen hat, und so stellt er sich nun auch nach den vielen Jahren seinem Bruder. Zu jeder Versöhnung zwischen Menschen gehören Ängste auch dazu. Man weiß nicht, wie der andere reagiert. Man weiß nicht, ob der Konflikt nicht vielleicht in den Jahren noch schlimmer geworden ist. Und man weiß manchmal auch überhaupt nicht so richtig, wie man dem anderen begegnen soll. Man hat das Gefühl, alles, was man sagt oder macht, ist verkehrt. Und doch, es ist so wichtig, diesen ersten Schritt zu wagen. Der erste Schritt heißt, erstmal die eigene Angst anzuschauen, sich aber dann nicht von ihr lähmen zu lassen und den ersten Schritt auf den anderen zuzugehen mit Gottes Hilfe. Dann folgt ein zweiter Schritt. Der zweite Schritt heißt, den habe ich mal so übersetzt, Zeichen setzen. Zeichen setzen. Im Text davor heißt es, dass Jakob seinem Bruder ein ziemlich großes Zeichen gleich am Anfang gesetzt hat. Und zwar schickt er seinem Bruder ein großzügiges Geschenk. Das Geschenk, das beschreibt die Bibel, sind 220 Schafe, 220 Ziegen, 30 Kamele mit Jungen, 50 Kühe und 30 Esel. Ganze Menge. Fragt sich, war das ein Bestechungsversuch? Wenn ja, ein ziemlich kostspieliger. Aber wichtiger ist noch was anderes, und das wird in unserem Bibeltext beschrieben. Das, was Jakob macht, ist, er geht völlig unbewaffnet seiner eigenen Familie voraus und trifft auf seinen Bruder Esau. Das heißt, wenn Esau Vergeltung möchte, dann trifft es Jakob als erstes und nicht die anderen, nicht seine Mägde und seine Frauen, die er vorschicken könnte. Nein, er geht selber voran, unbewaffnet. Jakob macht sich wehrlos und er gesteht damit auch seine Schuld mit ein. Und er gibt seinem Bruder die gestohlene Macht und Ehre zurück. Und dann ist noch ein Zeichen, was Jakob setzt. Bevor er seinen Bruder noch erreicht, neigt er sich 7-mal zur Erde. Das war damals ein Begrüßungsritus, wie ihn die kleinen Stadtfürsten gegenüber dem Pharao gemacht haben. 7-mal zur Erde neigen. Man drückte damit aus, ich ordne mich dir unter. Ich nehme eine Haltung der Demut ein. Jakob ordnet sich seinem älteren Bruder Esau unter, das, was er damals nicht gemacht hat. Wie können heute Zeichen der Versöhnung aussehen? Ich glaube, über eine Herde Schafe und Ziegen würde sich keiner so recht freuen, es sei denn vielleicht erst Landwirt. Aber so ein kleines Zeichen, ein kleines Geschenk, eine Aufmerksamkeit, eine Postkarte, vielleicht nur ein Anruf, ein kleines Zeichen, eine Blume, ein Signal. All das kann schon ein Zeichen sein. Und dann das andere. Von Jakob lernen heißt für mich, sich nicht verteidigen. Sich nicht verteidigen. Und auch die eigene Schuld eingestehen. Und den anderen würdigen. Den anderen würdigen. Und ihm auch die Zeit lassen und den Raum geben, selber initiativ zu werden. Aber zur Versöhnung, und das wissen wir auch, gehören immer zwei. Und das passiert in dieser Geschichte auch, denn beide, Jakob und Esau, tun ihre Schritte. Und der wichtigste Schritt, den Esau macht, der heißt, nicht angreifen. Nicht angreifen. Esau als der ursprünglich Geschädigte hatte es in der Hand. Er hätte seinem Bruder den Kopf abhauen können. Oder ihm wenigstens eine ordentliche Tracht Prügel verpassen. Und wenn das schon nicht, dann wenigstens eine richtige Strafpredigt halten. Aber nichts macht Esau davon. Sein Bruder legt sich vor ihm, beugt sich vor ihm, legt sich vor ihm auf den Boden und Esau kommt zu ihm und hebt den am Boden liegenden Jakob auf. Und dann heißt es, er umarmt ihn und er küsst ihn. Und dann weinen die Brüder zusammen, vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben. Die Umarmung und die Tränen sind ein sichtbares Zeichen der inneren Gefühle und ein Zeichen der Versöhnung. Und auch wie Esau Jakob anspricht, macht deutlich, auch mit Esau ist was passiert in all den Jahren. Er begrüßt ihn als Bruder, den er vorher umbringen wollte. Und er begegnet ihm herzlich und menschlich. Es ist eine Begegnung auf Augenhöhe. Die Unterwürfigkeit Jakobs, die nutzt Esau nicht aus. Und für uns heißt es, wenn dich ein anderer verletzt, wenn er dich enttäuscht und betrogen hat, und ihr trefft euch zur Aussprache, dann greift den anderen nicht an. Greift den anderen nicht an. Ja, Verletzung soll ausgesprochen werden. Ja, Schuld soll beim Namen genannt werden. Aber eine Bestrafung des anderen steht uns nicht zu. Wenn du zur Vergebung bereit bist, dann begegne dem, der an dir schuldig geworden ist, barmherzig und nachsichtig. Eine der schönsten Aussagen in dieser Geschichte ist für mich der Satz von Jakob, der über seinen Bruder nach der Versöhnung sagt, als ich dir ins Gesicht schaute, war es, als würde ich Gott selbst sehen. So freundlich bist du mir begegnet. So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein. Das möchte man jetzt gleich anfangen zu singen, machen wir nachher auch. Sich versöhnen hilft dazu, den anderen Menschen in einem anderen Licht zu sehen. Wer sich versöhnt, ist in der Lage, im anderen Gott zu erkennen. Ihr Lieben, es ist doch so, zu den Menschen, mit denen wir im Streit leben, mit denen wir noch im Konflikt, mit denen wir noch unversöhnt sind, da sehen wir alles andere drin, aber Gott ganz bestimmt nicht. Aber wenn sich etwas klärt, wenn etwas heil wird, wenn Vergebung ausgesprochen wird, wenn Verständigung oder gar Versöhnung geschieht, dann merken wir auf einmal, dass Gott selbst in dem leuchtet, den wir zuvor als Feind erklärt haben. Im Kampf mit Gott hatte sich Jakob den Mut für die versöhnende Begegnung mit seinem Bruder erkämpft. Und dann ist er Schritte gegangen. Er hat seine Angst überwunden. Er hat Zeichen der Versöhnung gesetzt. Auch Esau ist Schritte gegangen. Er hat nicht angegriffen. Er hat vergeben. Und am Ende der Geschichte, da lädt Esau seinen Bruder sogar ein, mit ihm weiterzuziehen. Aber dazu kommt es nicht. Die Brüder, so berichtet der Text, haben sich miteinander versöhnt, aber sie siedeln sich in Zukunft in unterschiedlichen Gebieten an. Auch das, finde ich, ist ein interessanter und wichtiger Hinweis aus diesem Bibeltext. Diese beiden Männer, auch wenn sie sich versöhnt haben, sie sind so unterschiedlich und sie bleiben auch so unterschiedlich, dass es nicht gut wäre, in dem gleichen Gebiet zu bleiben. Versöhnung heißt nicht zwangsläufig, dass man zu guten Freunden wird und dass man immer nur noch gemeinsame Sache macht und sich ständig um den Hals fällt. Nein, nein. Manchmal trennen sich auch Wege, auch nach einer Konfliktklärung. Manchmal ist es besser, dass man sagt, geh du da und ich mach da. Jeder hat seins. Aber es ist trotzdem etwas anders geworden. Die Angst voreinander ist weg. Hass ist weg. Bitterkeit ist auch weg. Wir können einander freigeben und den anderen im Frieden Gottes gehen lassen. Schritte zur Versöhnung gehen sich nicht von selbst. Es braucht manchmal Zeit, manchmal viel Zeit. Aber wenn wir aufeinander zugehen, miteinander reden, ohne Gewalt, wenn wir vergeben und versöhnen, dann, ihr Lieben, dann bricht etwas an vom wahren Frieden Gottes in unserem Leben und in unserer Gemeinde und auch in unserer Welt. Amen.